Noch am gleichen Abend treffen sich um 7 Uhr einige ernste Männer im Obduktionssaal 13 der rechtsmedizinischen Abteilung des Karolinska-Instituts. Kriminalkommissar Jona Linna möchte die Ermittlungen im Fall der Frau übernehmen, die auf einer Yacht in den Stockholmer Schären tot aufgefunden wurde. Obwohl es Samstag ist, hat er seinen direkten Vorgesetzten Petter Näslund und Oberstaatsanwalt Jens Swanehjelm zu einer Rekonstruktion des Tathergangs hierher gebeten, um die beiden davon zu überzeugen, dass es sich tatsächlich um einen Mordfall handelt. Ein durchdringender Geruch von Desinfektionsmitteln hängt in dem Raum. Helle, ausrichtbare Lampen sind über einem freistehenden Tisch aus rostfreiem Stahl mit doppelten Wasserhähnen und einem tiefen Becken an der Decke befestigt. Der Boden ist mit hellgrauem PVC ausgelegt. Eine Zinkwanne, die der auf dem Boot gleicht, ist bereits halb gefüllt. Jona Linna geht immer wieder zu dem Wasserhahn an der Wand, um einen Eimer zu füllen, den er anschließend in den Zuber leert. Jona leert einen letzten Eimer Wasser in die Wanne, blickt auf und bedankt sich bei den anderen Anwesenden dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben zu kommen. Ich weiß, es ist Wochenende und alle wollen schnell wieder nach Hause. Aber ich glaube, mir ist da was aufgefallen. Natürlich kommen wir, wenn du sagst, dass es wichtig ist, antwortet Swanehjelm und stellt seine Aktentasche zwischen den Füßen ab. Jona nickt ihm zu. Der Täter ging an Bord der Motorjacht. Er stieg die Treppe zum Vorpeak hinunter und sah Penelope Fernandez dort schlafen. Kehrte aufs Achterdeck zurück, ließ den Eimer mit der Schnur ins Wasser fallen und begann, den Waschzuber, der auf dem Achterdeck stand, zu füllen. 5, 6 Eimer, sagt Petter. Erst als die Wanne voll war, ging er wieder in die Kajüte hinunter und weckte Penelope. Er führt sie die Treppe hoch und ertränkte sie in dem Zuber. »Wer würde so etwas tun?«, fragt Swanehjelm. »Das weiß ich noch nicht. Vielleicht handelte es sich um eine Foltermethode, scheinbares Ertränken.« »Rache? Eifersucht?« Jona legt den Kopf schief. »Wir haben es hier nicht mit einem normalen Mörder zu tun. Vielleicht wollte der Täter eine Information aus ihr herausholen, sie zwingen, ihm etwas zu erzählen oder zu gestehen, ehe er sie schließlich so lange unter Wasser hielt, bis sie dem Verlangen einzuatmen nicht mehr widerstehen konnte.« »Was sagt der Chefpathologe?«, fragt Swanehjelm. Olen schüttelt den Kopf. »Wenn sie ertränkt worden wäre, hätte ich Spuren von Gewalt an ihrem Körper finden müssen, blaue Flecke und...« »Können diese Einwände bitte noch einen Moment warten?«, unterbricht Jona ihn. »Ich würde euch nämlich erst gerne zeigen, wie es sich meiner Meinung nach abgespielt hat, wie ich den Verlauf vor mir sehe. Und dann, wenn ich fertig bin, sehen wir uns alle gemeinsam die Leiche an und schauen, ob es an ihr Belege für meine Theorie gibt.« »Warum kannst du nie mal was so machen, wie man es machen soll?«, fragt Petter. »Ich muss bald nach Hause«, warnt der Staatsanwalt. Jona sieht ihn mit einem eisgrauen Funkeln in den hellen Augen an. Penelope Fernandez hatte zuvor auf Deck gesessen und Cannabis geraucht. Es war ein heißer Tag und sie war müde geworden, hatte sich in ihr Bett gelegt, um sich auszuruhen, und war mit Jeansjacke eingeschlafen. Er macht eine Geste zu Olens jungem Assistenten Frippe, der im Türrahmen wartet. »Frippe hat versprochen, mir bei der Rekonstruktion zu helfen.« Frippe tritt in seiner abgewetzten, mit Nieten besetzten Lederhose einen Schritt vor und lächelt breit. »Seht her!« Jona demonstriert, wie er mit einer Hand den Stoff beider Jackenärmel packen und Frippes Arme hinter dessen Rücken festhalten kann, während die andere Hand seine langen Haare festhält. »Ich habe Frippe nun vollkommen in meiner Gewalt, und an seinem Körper wird trotzdem kein einziger blauer Fleck zu finden sein.« Jona hebt die Arme des jungen Mannes hinter seinem Rücken. »Du bist natürlich viel größer als das Opfer, aber ich denke trotzdem, dass ich deinen Kopf in die Wanne drücken kann.« »Tu ihm nicht weh«, sagt Olen. »Ich werde ihm nur seine Frisur durcheinander bringen.«
»Vergiss es«, sagt Frippe.
Es entspinnt sich ein stummer Kampf. Olen wirkt besorgt und Swanehjelm verlegen. Petter lässt sich zu einem Fluch herab. Jona drückt Frippes Kopf schließlich ohne größere Schwierigkeiten in die Wanne, hält ihn kurz unter Wasser, lässt dann los und weicht zurück. Frippe richtet sich taumelnd auf und Olen eilt mit einem Handtuch zu ihm. »Es hätte doch völlig gereicht, es uns zu erzählen.« Als Frippe sich abgetrocknet hat, gehen alle schweigend in den angrenzenden Raum, in dem Verwesungsgeruch in der kühlen Luft hängt. Eine Wand besteht aus Kühlfachluken aus rostfreiem Stahl in drei Ebenen. Olen öffnet Luke 16 und zieht ein Schubfach heraus. Auf einer schmalen Pritsche liegt die junge Frau, nackt und bleich, mit einem braunen Adernetz um den Hals. Jona zeigt auf die dünne, geschwungene Linie über ihrer Brust und wendet sich dann an Frippe. »Zieh dich bitte aus.« Frippe knöpft die Jacke auf und zieht sein schwarzes T-Shirt aus. Auf seinem Brustkorb hat der Rand der Wanne einen deutlich sichtbaren hellrosa Abdruck hinterlassen, eine geschwungene Linie, die einem fröhlichen Mund ähnelt. »Verdammt«, sagt Petter. Olen geht zu der Toten und studiert ihre Kopfhaut. Er zieht eine schmale Taschenlampe heraus und richtet sie auf die weiße Haut unter dem Haar. »Dafür brauche ich kein Mikroskop. Jemand hat ihren Kopf sehr hart an den Haaren festgehalten.« Er schaltet die Lampe aus und steckt sie in den Arztkittel zurück. »Und das heißt?« fragt Jona. »Das heißt, dass du natürlich recht hast.« Olen klatscht in die Hände. »Mord«, seufzt Zwanejelm. »Beeindruckend.« Frippe streicht ein wenig Kajal fort, der auf seiner Wange verlaufen ist. »Danke«, antwortet Jona geistesabwesend. Olen sieht ihn fragend an. »Was ist los, Jona?« Jona schüttelt den Kopf. »Das ist sie nicht.« »Wie bitte?« Jona begegnet Olens Blick und zeigt anschließend auf die Leiche vor ihnen. »Das ist nicht Penelope Fernandez. Das ist jemand anderes. Diese tote Frau ist nicht Penelope Fernandez. Ich habe ihren Führerschein gesehen und bin mir sicher, dass sie es nicht ist. Aber was? Penelope Fernandez ist möglicherweise auch tot. Aber wenn es so ist, haben wir sie jedenfalls noch nicht gefunden.« Penelopes Herz schlägt rasend schnell. Sie versucht lautlos zu atmen. Aber die Luft fährt bebend durch ihre Kehle. Sie rutscht den rauen Fels hinunter, reißt feuchtes Moos mit sich, gelangt unter die dicht wachsenden Zweige der großen Fichte. Sie zittert vor Angst, kriecht näher an den Stamm heran, wo die nächtliche Dunkelheit am dichtesten ist. Sie hört sich selbst wimmern, als sie an Viola denkt. Björn sitzt reglos in der Dunkelheit unter den Ästen. Er hat die Arme um sich geschlungen und murmelt ununterbrochen irgendetwas vor sich hin. Sie sind in Panik gerannt, haben sich nicht umgesehen, sind gestolpert, gefallen, haben sich wieder aufgerappelt. Sie sind über liegende Bäume geklettert, haben sich Beine, Knie und Hände aufgeschürft, sind trotzdem immer weiter gerannt. Penelope weiß nicht mehr, wie nah ihnen der Verfolger ist, ob er sie schon entdeckt, ob er aufgegeben und sich für Warten entschieden hat. Sie sind geflohen, aber Penelope weiß nicht, aus welchem Grund. Sie begreift nicht, warum sie gejagt werden. Vielleicht ist das alles nur ein Irrtum, denkt sie. Ein schrecklicher Irrtum. Der schnelle Puls beruhigt sich allmählich. Ihr ist schlecht. Sie muss sich fast übergeben, schluckt stattdessen hart. Oh Gott, flüstert sie immer wieder vor sich hin. Das kann einfach nicht sein. Wir brauchen Hilfe. Man muss doch bald das Boot finden und nach uns suchen. Psst! Björn bringt sie mit einem ängstlichen Blick zum Schweigen. Ihre Hände zittern. In Gedanken sieht sie Bilder vorbeihuschen. Sie zwinkert, um sie nicht sehen zu müssen, versucht, auf ihre weißen Sportschuhe zu schauen, auf die braunen Nadeln auf der Erde. Björns schmutzige, blutige Knie, aber die Bilder drängen sich ihr trotzdem auf. Viola ist tot und sitzt mit weit aufgerissenen Augen auf dem Bett, mit undurchdringlichem Blick. Ihr Gesicht ist milchig weiß und nass, und ihre Haare sind feucht und strähnig. Irgendwie wusste Penelope sofort, dass der Mann, der Björn aufforderte, ans Ufer zu schwimmen, der Mörder ihrer Schwester war. Sie fühlte es, setzte die Bruchstücke zusammen, die sie besaß, und deutete das Bild blitzschnell. Sonst wären sie jetzt alle tot. Penelope hatte Björn angeschrien. Sie verloren Zeit. Es ging zu langsam und sie hatte ihn mit der Spitze des Bootshakens verletzt, bevor es ihr gelungen war, ihn an Bord zu ziehen. Da hatte das Schlauchboot die kleine Insel schon umfahren und auf der glatten, offenen Wasserfläche Gas gegeben. Sie hatte direkt auf den alten hölzernen Steg der großen Nachbarinsel zugehalten, war auf volle Fahrt zurückgegangen und hatte den Motor ausgeschaltet, als der Bug gegen einen Pfeiler stieß. Krachend glitten sie seitlich an dem Steg vorbei und sprangen an Land, flohen in Panik, nahmen nichts mit, nicht einmal ein Handy. Penelope rutschte auf der Böschung aus und stützte sich mit der Hand ab, drehte sich um und sah den schwarz gekleideten Mann hastig das Schlauchboot am Anleger verteuen. Penelope und Björn liefen in den Fichtenwald, rannten Seite an Seite, wichen Bäumen aus, umrundeten dunkle Steine. Björn wimmerte, wenn seine nackten Füße auf scharfe Zweige traten. Penelope zog ihn mit sich, ihr Verfolger war ihnen dicht auf den Fersen. Sie dachten nicht nach, hatten keinen Plan, liefen in Panik durch die dicht stehenden Farne und Blaubeersträucher. Penelope hörte sich im Laufen weinen, mit einer Stimme weinen, die sie noch nie gehört hatte. Ein dicker Zweig schlug schmerzhaft gegen ihren Oberschenkel und sie musste stehen bleiben. Sie atmete rasselnd, sie wimmerte, bog mit zitternden Händen den Zweig zur Seite. Der Schmerz pochte im Muskel des Oberschenkels. Sie lief weiter, wurde wieder schneller, hörte Björn hinter sich und drang, ohne sich umzuschauen, immer tiefer in den dichten Wald ein.